Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich würde gerne heute hier in unserem Text, den wir das vorletzte Mal ja begonnen haben, ein bisschen weitergehen, und zwar von Nagarjuna, sein 24. Kapitel mit dem Thema die vier edlen Wahrheiten. Der Einstieg des Textes ist so die Darstellung von einem Missverständnis, wie man die Idee der Leerheit oder dass es keine getrennten Dinge gibt, dass es keine Einzelwesen mit einem eigenständigen Kern gibt, wie man diese Idee missverstehen kann. Und Nagarjuna erwidert dann, also Shunyata, falsch verstanden, schadet Menschen mit schwachem Verstand, wie wenn man eine Schlange ungeschickt anfasst oder einen Zauberspruch falsch anwendet. Also das ist so ein bisschen der Hinweis, dass man diese Lehren auch im Buddhismus immer im richtigen Kontext sehen sollte und nicht einfach so beliebig herausgreifen, ohne die Idee dahinter verstanden zu haben, beziehungsweise Und wir sind natürlich jetzt schon auf einer sehr abstrakten Ebene. Und trotzdem glaube ich, ist es spannend, sich das anzuschauen. Also weil es nicht so ganz einfach ist, daher scheute sich der Buddha, den Dharma zu lehren, wissend, wie schwer es ist, den Dharma zu verstehen. Also er scheute sich die Lehre weiterzugeben. Deine Kritik an Shunyata trifft nicht Shunyata. Dein Unverständnis von Shunyata ist mit meinem Verständnis von Shunyata nicht vereinbar. Was ich in dieser Formulierung schön finde, und vielleicht ist das aber auch nur meine Übersetzung, die ich da hineininterpretiert habe, ist, dass es immer natürlich unsere persönliche Sichtweise auf die Lehre des Buddha sein kann. Es gibt kein absolutes Verständnis. Und deswegen glaube ich, ist es immer auch wichtig, sich auszutauschen, wie man es selbst die Dinge interpretiert, als auch wie man solche Texte, die halt mindestens 2000 Jahre alt sind, wie man die heute für uns wieder sinnvoll interpretieren kann. Einerseits ist natürlich interessant, versuchen zu verstehen, aus welchem Bedeutungshorizont derjenige, der den Text verfasst hat, diesen Text verfasst hat, was er da vielleicht meinen konnte, worauf er angeknüpft hat. Das ist die eine Ebene, die ich glaube, ganz interessant ist, sich zu betrachten. Aber die andere Ebene, die noch viel spannender ist, ist die Reflexion auf unseren eigenen Alltag beziehungsweise auf unsere eigene Umsetzung im Alltag. Das heißt, die Frage nach der Relevanz von so einem Text. Weil nicht jeder alte Text ist gleich auch bedeutungsvoll für uns und unser eigenes Leben. Und deswegen glaube ich, ist immer so die Beschäftigung mit solchen alten Texten immer so die Frage, was will er mir sagen, beziehungsweise was bringt er bei mir in Resonanz oder in Schwingung? Und das ist dann der Schritt, wo man schaut, welche Bedeutung hat dieser Text für mich. So, für jene, die Shunyata verstanden haben, ist alles klar. Für jene, die Shunyata nicht verstanden haben, ist alles unklar. Und obwohl wir uns diesen Text hier anschauen, würde ich den Titel des heutigen Vortrages mit einem japanischen Sprichwort geben, und zwar weniger ist mehr. Also wirklich auch bei solchen eher komplexeren Texten immer wieder zur Einfachheit zurückzukommen. Also es nicht zu kompliziert zu machen, sondern wirklich das Essentielle drin zu sehen. Zu versuchen, das für sich auf einen Punkt oder auf einen Nenner zu bekommen und nicht in der Komplexität von Texten unterzugehen. Und das ist mit der Praxis genau das Gleiche. Das ist mit irgendwelchen Theorien aus dem buddhistischen Dunstkreis genau das Gleiche. Die können hochkomplex werden. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist, immer wieder zur Grundbasis zurückzukommen. Also nicht in diese Vielfalt verloren zu gehen. Indem du deine Fehler uns zuschiebst, gleichst du einem, der auf seinem Pferd sitzt und das Pferd vergessen hat. Okay, das ist so dieser projektive Mechanismus. Die Phänomene wahrzunehmen, als hätten sie eine eigenständige Existenz, bedeutet, ihre Ursachen und Bedingungen nicht wahrzunehmen. Und dieser Abschnitt ist für mich in diesem gesamten Text einer der wesentlichsten. Das heißt, wir haben ja gesagt, es gibt diese zwei Aspekte von Realität oder von unserer Sichtweise auf Realität. Also einmal der Aspekt der Verbundenheit und der andere Aspekt ist aber sehr wohl zu sehen, wie in welchen Ursache-Wirkungsgefüge sich unser Leben abspielt. Und es gab jetzt, ich glaube am Wochenende oder so, gab es so eine Dokumentation über diese Kriegsgeneration nach dem Zweiten Weltkrieg, also im ORF3, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, also sehr spannend, also einmal zwei Teile über Vertriebene und zwei Teile über das Ende des Zweiten Weltkrieges, einmal an der Ostfront, einmal an der Westfront. Und das hat bei uns so ein bisschen die Diskussion angeregt, wie Leid auch nicht nur in uns entsteht, sondern auch von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Und dass das für uns, ja, also jetzt auch mit Ukraine-Krieg, wir sind zwar, also wir als Personen sind zwar in einem kriegsfreien Land aufgewachsen, Gott sei Dank, und trotzdem ist Leid manchmal über das Leid unserer Eltern an uns weiter transportiert worden, so würde ich das sagen. Das heißt, über die Geschichten, die die Eltern erzählt haben von ihrem eigenen Leid oder die Art und Weise, wie sie Dinge erzählt haben oder gemacht haben auf Basis ihres eigenen Leids, was sie vielleicht gar nicht reflektiert haben oder konnten, sondern wo sie festgesteckt haben und nur agiert haben eigentlich aus dieser eigenen Leidserfahrung des Zweiten Weltkrieges, sei das aus Fronterfahrungen, Kriegserlebnisse, als Flüchtlinge, als Ausgebombte, als was auch immer, Verfolgte. Und das ist, finde ich, also auch im buddhistischen Kontext, weil man ja im buddhistischen Kontext haben wir ja diese Idee von Wiedergeburt und dass unsere eigenen Gewohnheitsmuster sich über mehrere Leben hinziehen können. Ja, das ist ja diese klassische Definition von Karma, also die Ursachen für das, was jetzt passiert, sprich die Gewohnheitsmuster, die in diesem Leben entstehen, also das, was wir jetzt machen und damit unsere Zukunft beeinflussen. Aber die Idee ist auch, was im vorhergehenden Leben passiert ist, hat Einfluss auf unser jetziges Leben und was im früheren Leben passiert ist, hat Einfluss auf unser jetziges Leben. Und diese Idee ist natürlich, wenn man es im indischen Kontext nehmen würde, könnte man es individualistisch interpretieren, also in dem Sinne, dass ich früher wiedergeboren war und das, was ich früher in meinem früheren Leben gemacht habe, Auswirkungen auf mein jetziges Leben hat. Das ist so eine Lesart, die für uns im Westen erstmal gewöhnungsbedürftig ist.
Kannst du das bitte nochmal wiederholen?
Also wenn man dieses Wiedergeburtskonstrukt im indischen Kontext nehmen würde, würde man interpretieren, dass das vorhergehende Leben war mein individuelles vorhergehendes Leben. Das heißt, was ich in meinem früheren Leben davor gemacht hat, hat Auswirkungen auf das jetzige Leben. Das meine ich mit individualistischer Sicht. Ja? Das ist eigentlich so die klassische Interpretation. So wie man es in allen möglichen Büchern findet. Und wir hier im Westen sind irgendwie in einem anderen Kontext aufgewachsen. Das ist erstmal ein fremdes Konzept. Ja, so. Und es gibt die große Diskussion, ob das für uns essentiell ist, mit zu übernehmen oder ob unsere Praxis, so wie wir das hier machen, mit Achtsamkeitspraxis und diesen Dingen, ob das dazugehört oder nicht, ob wir das brauchen oder nicht, dieses Wiedergeburtskonzept, auf dieser individualistischen Ecke. Ja, und wir hatten ja öfter schon das Thema, dass es immer so, wenn man den gleichen Text immer wieder mal neu liest oder wiederholt, dass es sich so neue Bedeutungsebenen aufmacht, aufgehen. Und für mich war es so eine Bedeutungsebene von Wiedergeburt und Bedingungen, die nicht in unserem Leben passiert sind oder nicht in meinem Leben passiert sind, sondern dass Bedingungen, die außerhalb meines Lebens passiert sind, zum Beispiel meinen Eltern, dass die Auswirkungen auf mein Leben haben. Und da kann man jetzt verschiedene Ebenen unterscheiden. Also die offensichtlichste Ebene ist die Genetik.
Das ist ja bewiesen.
So, ja, das ist eh klar. Aber was jetzt neu diskutiert wurde, ist dieser Verhaltensaspekt unter diesem Stichwort Epigenetik. Ja, und das ist ein spannendes Thema, wo man heute offensichtlich davon ausgeht, dass das Leid unserer Eltern uns zwar nicht genetisch im klassischen Sinne vererbt wird, aber durch Mechanismen in unserem Erbgut bestimmte Aspekte angeschaltet werden oder nicht angeschaltet werden. Und insofern gibt es dann sehr wohl eine direkte Transmission von dem Erleben unserer Eltern zu unserem Erleben. Das ist ein interessanter Aspekt, aber ich finde, und dann gibt es die dritte Ebene, sage ich mal, die psychologische Ebene, so wie sich unsere Eltern aufgrund ihres Leides uns gegenüber verhalten haben und das Weltbild, in dem sie sich befunden haben, ja über ihr, nicht nur über ihr Verhalten weitergegeben haben, sondern auch über ihre Geschichten, die sie erzählt haben.
Und das Vorleben.
Und das Vorleben und das Thema, was man als Kind oder als Erwachsener dann irgendwie sich überlegt, okay, das Thema meiner Eltern oder meines Vaters war das und das, oder das Thema das und das. Und das hat unmittelbare Auswirkungen auf unsere Entwicklung. Und ich würde auch sagen, wenn wir Buddhismus so definieren, jetzt mal, als eine Möglichkeit, aus diesen eigenen Automatismen auszusteigen, die zu unterbrechen, und Automatismen sind nichts anderes als Gewohnheitsmuster, die wir uns in unserem Leben irgendwann angeeignet haben und die uns einengen, wo wir jetzt schauen, welche unheilsamen Gewohnheitsmuster für uns sollten wir verändern, welche positiven Gewohnheitsmuster sollten wir uns aneignen, ja, dann ist, glaube ich, ein Bereich der, sich Gewohnheitsmuster und Automatismen anzuschauen, die eigentlich gar nicht von uns selbst kommen, sondern die von unseren Eltern in unser Leben hinein geschwappt sind. Und in diesem Kontext ist mir diese Idee von Wiedergeburt oder Denken über mehrere Leben, fand ich also interessant. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Buddha das so interpretiert hat oder so verstanden hat, aber das wäre für mich eine Möglichkeit zu sagen, ah, ja genau, also das Leid, was ich in meinem Leben habe, ist nicht nur mein Leid, was ich mir persönlich kreiert habe, sondern es kann sein, dass ich Dinge von meinen Eltern mit übernommen habe, also zum Beispiel Ängste. Ja, das ist so ein großes Thema. Wenn man in Kriegssituationen war, extreme Angst an der Front erlebt hat, extreme Angst auf der Flucht erlebt hat, welche grauslichen Erlebnisse man immer auch gemacht hat. Und diese Angst steckt in den Menschen natürlich drin.
Und im Umfeld,
ja, also in der ganz im Dorf, dann das ist dann nochmal ein anderer Kontext, ja, und diese Angst kreiert dann das Leben der eigenen Eltern und ihre Erziehung und ihr Verhalten den eigenen Kindern gegenüber und die Geschichten den eigenen Kindern gegenüber, und die kriegen das dann sozusagen, diese Angst, mitgeliefert, obwohl sie eigentlich gar nichts dafür können, eigentlich, aber ich glaube, sie übernehmen dann auch einen Teil davon.
Epigenetisch sind sie auch von Zellen her, von zellulären her, viel stressempfindlicher.
Genau.
Das ist nämlich wirklich das auch.
Genau.
Das ist auch
das. Es geht wirklich ums Körperliche.
Das ist eine Tatsache.
Ja. Das ist.
Viele Versuche gemacht, und zwar die niederländische 1943 Kriegserlebnisse von einer ganzen Familie oder von einer ganzen Gruppe von Menschen, wo auch dieser Umstand, den du beschrieben hast, nachgewiesen wird. Also, ja. Dass das auch fixiert wird, das ist jetzt nicht heiße Luft, sondern es ist wirklich nachweisbar.
Ja, und es ist auch bei Holocaust-Betroffenen, da war das auch Thema, dass die sozusagen über die Großeltern sozusagen das Leid noch mitbekommen haben.
Und drei Generationen ist gar nichts. Es können zwei, drei, vier Generationen sein. Ne? Ja. Also, ich habe jetzt gerade etwas behandelt, das war Österreich-Italien mit dieser Konflikt zum Ersten Weltkrieg, wo die Italiener sozusagen die Verräter waren. Ja? Also das ist heute teilweise noch, das ist jetzt 100 Jahre her, das ist heute noch in den Köpfen drin.
Ja, genau.
Und wirkt noch auf Geschichte. Die Generation. Ich meine, das hört man halt nicht mehr so. Früher man gesagt, die Wadischen, also das war schon alles so sehr abwertend und so weiter. Das ist jetzt im Verschwinden, aber 100 Jahre sind in der Zwischenzeit vergangen.
Ja.
Ja. Also, und meiner Meinung nach ist auch das europäische Modell mit dazu beitragen, dass das verschwunden ist immer mehr.
Ja, Südtirol, den ganz Südtirol, das ist auch noch stark verbreitet.
Meine Familie sind, also meine Vorfahren sind aus diesem Tiroler Teil zu Südtirol und die anderen aus dem Kärntner Teil, also Richtung Adria-Rabi. Und das ist unendlich spannend. Also das ist jetzt etwas, was bei mir irgendwie aktuell geworden ist. Durch ein Buch, das ich gelesen habe, es ist unwahrscheinlich.
Ja.
Also die Worte meiner Großmutter, ja, wie ein Kind, und die habe ich alle nur präsent.
Ja.
Und da sind viele Sachen dabei, wo ich heute sage, so ein Blödsinn.
Ja, also das ist.
Blödsinn. Auch Emotionen.
Ja. Also, ja. Ja, also das ist so. So, wir waren ja bei diesem Begriff Ursache und Bedingungen und ja, und dass sozusagen diese Ursache-Wirkungsketten oder Gewohnheitsmuster und Automatismen sich sozusagen über mehrere Generationen biologisch und über die Geschichten, die man von den Großeltern, Urgroßeltern gehört, bauen auch wieder diesen eigenen Interpretationsrahmen auf und mag überhaupt keinen Italiener gesehen haben oder kennen, aber man hat sozusagen so ein Vorurteil im Kopf. Und ja. Genau.
Das ist wird immer schlimmer. Also, oder es löst sich irgendwie.
Man kann, das ist ja das Schöne, dass man aufstehen kann, nicht? Dass
das ich glaube auch. Also. Ja, und ich glaube, was wir hier ja üben, ist erstens uns damit zu beschäftigen, was ist unsere grundlegende Gesundheit? Welche Faktoren helfen uns, dass wir ein gutes Leben leben und sozusagen einen guten Einfluss auf andere haben? Ja, so ganz, ich sage jetzt mal ganz theoretisch, vielleicht kann man so beginnen, ja. Das heißt, wir haben so eine Art ethischen Maßstab. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Basis. Und wenn wir diesen ethischen Maßstab haben, sprich für uns geklärt haben, was ist heilsam und was ist unheilsam, dass wir dann natürlich beginnen, unsere eigenen Werthaltungen, die irgendwie in uns drin stecken, unsere eigenen Sichtweisen, unsere eigenen Vorurteile dagegen zu gleichen und zu schauen, ist die und die Sichtweise oder die und die Haltung, ist die konstruktiv oder heilsam oder ist sie nicht heilsam? Und bei manchen Themen, glaube ich, landen wir dann bei unseren Großeltern, bei den Vorurteilen oder bei bestimmten Sprüchen oder Ängsten oder was auch immer. Und dann wird es interessant. Mhm. Ja?
Der Dickner da sagt ja auch, so wie zum ersten Mal nachgelesen, bei ihm, wir sitzen auch für unsere Vorfahren.
Ja.
Also ich bin sehr berührt, wie ich das gelesen habe. Gell? Dass eigentlich das, was wir hier auch tun, wir auch denen quasi schenken können. Ja?
Ja.
Damit auch ausstellen können aus diesen alten Verstrickungen,
ja.
Was immer da war.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, dann die nächste, der nächste Aspekt unserer Praxis, also aus diesen Verstrickungen auszusteigen. Aber das kann man nur aussteigen, wenn man sie erkannt hat, wenn man sozusagen mitkriegt, was da vielleicht in unserem eigenen Kopf schräg ist und dann diese heilsamen Handlungen üben und im Alltag umsetzen. Und da komme ich dann wieder zu meinem Eingangstitel, dass wirklich weniger ist mehr. Das heißt also wirklich zum Einfachen zurückzukommen. Also nicht so kompliziert hin und her zu denken, sondern wirklich eine gute, einfache ethische Grundlage zu haben und danach sich ausrichten. Und das ist jeden Tag eine neue Herausforderung im Prinzip. Also man darf auch nicht zu streng mit sich sein, ja, denke ich mir. Also ein paar Ecken und Kanten können ja auch bleiben. Aber ich denke, das ist so. Und da ist unsere Praxis einfach sehr hilfreich, immer wieder zum eigenen Schwerpunkt zurückzukommen, damit der eigene Geist ruhiger wird, damit der eigene Geist klarer wird, damit wir uns immer wieder zentrieren und schauen können, wo aktiviert sich da gerade so ein unheilsames Gewohnheitsmuster. Ja, und dazu ist dieses Konzept, und das finde ich wesentlich von Ursache-Wirkung oder von Karma innerhalb, so wie es halt im Buddhismus gelehrt wird, essentiell. Ohne das kommen wir aus unseren Gewohnheitsmustern nicht raus oder können die nicht unterbrechen. Ja, wenn wir nur sagen, alles ist super, dann lügen wir uns eigentlich so eine rosa Welt zusammen und kriegen gar nicht mit, was automatisiert in uns eigentlich passiert und wie roboterhaft wir in manchen Situationen handeln. Deswegen sind beide Aspekte wesentlich, also zu sehen, dass die Dinge zusammengehören, nicht voneinander getrennt sind und gleichzeitig aber auch zu sehen, wie funktionieren unsere Gewohnheitsmuster in uns. Und das Raster dafür ist diese Verknüpfung von Ursache-Wirkung. Ich habe den und den, das und das Vorurteil und das hat die und die Auswirkung in meinem Leben. Die und die Einengung. Ja. Ja, oder ich mache immer wieder das, automatisiert irgendeine Handlung und merke, das tut mir gar nicht gut. Fernseh schauen zum Beispiel. Ja. Und da wirklich im Alltag auch schauen, okay, jetzt habe ich das gemacht, jetzt schaue ich mal, was ist das Ergebnis? Hat es mir gut getan, hat es mir nicht gut getan? Und dann entscheide ich, okay, nächsten Tag mache ich das mal anders und experimentiere einfach mal. Also auch diese, also diesen Aspekt des Erforschens, glaube ich, ist wichtig, dass man auch lebendig bleibt. Ja, und wir haben alle unsere Themen, also unsere Baustellen. Das ist sozusagen unsere Ausgangsbedingung. Und da sind wir auch unterschiedlich. Aber ich glaube, die Veränderung findet ab dem Punkt statt, wo man klar hinschaut und sieht, welche Baustellen habe ich. Und dann im Alltag schaut, was kann man ändern? Welche Muster kann ich unterbrechen, wenn sie einklinken? Ja, wie kann ich sozusagen innerlich offener, freier werden in Situationen? Und deswegen ist es so wichtig, dieses Ursache-Wirkungsprinzip sich immer wieder anzuschauen. Das ist damit gemeint. Also die Phänomene wahrzunehmen, als hätten sie eine eigenständige Existenz, bedeutet, ihre Ursachen und Bedingungen nicht wahrzunehmen. Du leugnest damit Ursache und Wirkung, Handelnder, Handeln und Handlung. Beginn, Reifen und Beenden. Das ist das Interessante. Also wir haben jetzt ja schon ein ganzes Set von Gewohnheitsmustern. Insofern ist der Punkt natürlich der, hinzuschauen. Und das ist auch ein Bild von Thich Nhat Hanh, was ich sehr, sehr, sehr schön finde, ist, wir sind wie in einem Garten von ganz vielen Blumen. Und es ist unsere Entscheidung, welche dieser Blumen wir wässern. Und das ist bei unseren Gewohnheitsmustern genau das Gleiche. Also welche unserer Gewohnheitsmustern fördern wir und welche unterbrechen wir. Das ist unsere Entscheidung. Und erstmal ist da ganz, ganz viel Material. Und das meint beenden, also diese Muster. unterbrechen. Das bedingte Entstehen ist es, was Shunyata genannt wird. Und das ist ein anderer Kernsatz des Textes. Es gibt keinen Unterschied zwischen beiden Aspekten. Also wir hatten ja immer so ein bisschen das Bild einer Münze, die zwei unterschiedlichen Seiten einer Münze, und die gehören zusammen. Ja, man kann nicht eine Seite von der Münze abschneiden, dann ist es keine Münze mehr. Und sich das bewusst zu machen, dass beides gleichzeitig da ist, das ist die Herausforderung, glaube ich. Und dann kommt sein Hauptbegriff, aber so wie sein Ansatz genannt wird, Madhyamika, also der mittlere Weg. Dies ist auch nur ein abhängiger Begriff und entspricht dem mittleren Weg, also die bedingte Entstehung. Ein Phänomen, das nicht bedingt entstanden ist, lässt sich nicht finden. Deshalb sind alle Phänomene leer. Und das ist eine interessante Formulierung. Das heißt, jedes Phänomen hat seine Ursache, seine Bedingung. Ja, und wenn wir sozusagen unsere eigenen Gewohnheitsmuster anschauen, dann gibt es immer einen Schritt davor. Das heißt, die kommen nicht aus dem luftleeren Raum, sondern die sind die Auswirkung von meinen Handlungen davor. Und das gibt mir den Freiraum, jetzt zu entscheiden, wie soll Zukunft gestaltet werden, und zwar indem ich jetzt Dinge verändere. Das ist die Idee dabei. Ja, auf der einen Seite ist es wichtig oder interessant, den Schritt davor sich anzuschauen. Also was war die Bedingung meines jetzigen Handelns? Das ist erstmal ganz interessant, hilft mir aber in der jeweiligen Situation noch nicht, wirklich neu zu handeln. Sondern der nächste Schritt ist, aha, da gibt es einen Zusammenhang, einen Wirkungszusammenhang von Ursache, Wirkung. Gut, dann ist das, was ich jetzt mache, ist die Ursache für die zukünftigen Wirkungen. Und da liegt dann mein Freiraum zu entscheiden, wie sollen die Wirkungen in der Zukunft aussehen durch mein Handeln im Jetzt. Das heißt, wenn ich abends nach dem Fernsehen festgestellt habe, danach fühle ich mich eigentlich ziemlich bedudelt oder beduselt, also in so einem depressiven Zustand, ja, also so, schaff's gerade noch ins Bett oder so. Oder bin schon zwischendurch eingeschlafen und dann wieder so halb wach. Ja, und ich sage mir, oh, eigentlich ist das nicht so der optimale Geistesverfassung, ja. Dann weiß ich, dann kenne ich die Ursache, ja, für diesen bedudelten Zustand. Ich weiß, das sind die 2 Stunden Fernsehen davor. Okay. Aber dann entscheide ich vielleicht an diesem Abend, okay, am nächsten Abend werde ich vielleicht weniger Fernsehen schauen, vielleicht nur 1 Stunde oder gar keinen, werde ein Buch lesen und dann schaue ich mal, was passiert. Und damit habe ich so einen Automatismus oder so einen Ursache-Wirkungszusammenhang verändert und kann dann schauen, geht es mir dann besser? Und wenn es mir besser geht, hat das ja so einen selbstverstärkenden Aspekt, sprich das, was mir gut tut, zumindest die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich das dann wiederhole. Und so können wir unser Leben langsam in eine Richtung bringen, die uns und unserer Umwelt gut tut. So, vielleicht bleiben wir hier erstmal für heute stehen. Danke.